Herzlich willkommen zur bereits, ich glaube, die 60. Episode. Es ist unglaublich, wie schnell das gegangen ist. Und ich habe vorher kurz Glück gehabt, bevor wir es gestartet haben, zum fünften Mal und jetzt der absolute Spitzenreiter, zum fünften Mal bei uns Gast, der Thomas Brandon Kovac. Ich freue mich mega, dass du wieder im Podcast drin bist und dass ich heute zu dir kommen durfte, dass wir das heute zusammen wieder mal machen.
Freut mich auf jeden Fall. Fünfte Session schon. Also ist wirklich jetzt schon sehr, sehr, sehr oft am Start gewesen. Und vorher gut gegessen. Was heisst das jetzt? Gute Podcast-Session. Bin schon gespannt, was für Themen wir heute ansprechen werden, weil es ist ja immer querbeet durch verschiedene coole Themen. Und ja, schon richtig Bock. Und natürlich, das fünfte Mal ist nicht das letzte Mal.
Nein, auf jeden Fall nicht. Wie ich dir gesagt habe, die Community wünscht das immer wieder, dass wir da zusammen Talks machen, beziehungsweise dass du Gast bist im Podcast, und ich freue mich natürlich auch jedes Mal, dass du da dich bereit erklärst und gerne Teil bist von dem Podcast, mega schön. Zum Start, wie du gesagt hast, wir haben fein gegessen, ich bin jetzt langsam ein bisschen müde, aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Du, ich würde gerne starten so ein bisschen mit dem wichtigsten Punkt, beziehungsweise so ein bisschen als aktuellsten. Deine Millionenglatze.
Schon wieder nachgewachsen, das Witz, gell?
Nein, wirklich, schon wieder ein kleiner Millimeter-Schnitt, oder?
Ja, ja.
Nein, du hast die Millionengrenze erreicht gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war.
Im Februar, 2021, genau.
Bist endlich offiziell Millionär, oder?
Ja. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen ausholen, weil ich bin ja 24 und denke, boah, das ist ja mega früh, mega, wie ist es so schnell gegangen? Und es ist eigentlich so, dass ich gar nicht so schnell gegangen, wenn man so bedenkt, wann ich eigentlich wirklich angefangen habe mit all diesen Projekten, mit diesen Sachen. Weil zum einen als Beispiel der Online-Shop AmazingToys.ch, da habe ich im Prinzip gestartet mit so 16, 17. Auf Ricardo hat das ganze Zeug gestartet, oder? Und 2018 ist dann wirklich eine Webseite daraus geworden, die ich aufgebaut habe. Zum anderen der Blog- und YouTube-Kanal Sparkoyote.ch, der ist ja auch 2016 eigentlich schon fünf Jahre mittlerweile gestartet, eigentlich. Also ist auch schon eine Zeit her. Und YouTube-Videos mache ich eigentlich schon seit, ich fast denke, also seit 2008 im Prinzip. Da bin ich noch 12-jähriger Goof gewesen. Also die Reise ist schon relativ lang, wenn man je nachdem sogar sagen kann, vielleicht schon fast ein Jahrzehnt eigentlich dran oder in Progress, oder? Und ich halt immer am gleichen dran geblieben bin, die, ich sage jetzt mal, letzten 10 Jahre in diesem Projekt. Und sozusagen 10 Jahre später ist dann wirklich die erste Million sozusagen da gewesen, und zwar Nettovermögen, nicht Cash auf dem Konto. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt im E-Banking hineingehe und dort schöne siebenstellige Summe steht, sondern es ist wirklich, wenn man Vermögenswerte zusammenzählen, dazu zählt natürlich Cash-Positionen, also auch Geld auf dem Bankkonto, aber auch Aktien, ETFs, aber natürlich auch zum Beispiel das Warenlager vom Online-Shop, wo ich aber immer den Einkaufspreis abzüglich der Abschreibungen rechne. Also ich rechne nicht mit Marktpreisen, sondern wirklich wie viel einer für zahlt. Und dann gibt es halt da noch die gesetzlichen Abschreibungen, die man machen kann. Und das ist dann schlussendlich meine Vermögens- oder meine Million an Vermögen sozusagen. Oder? Abzüglich Schulden natürlich, aber ich habe praktisch keine Schulden. Darum ist das auch relativ irrelevant. Also es ist nicht so, dass ich jetzt auf dem Konto jetzt sage, ja, irgendetwas kostet eine Million und jetzt könnte ich das kaufen für eine Million. So ist es natürlich nicht, sondern es ist einfach Vermögensmillionär, ist vielleicht das richtige Wort.
Aber das ist für dich immer so ein bisschen ein Zwischenziel gewesen, oder?
Mhm. Also Zwischenziel im Sinne von, wir haben glaube ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, so, es ist wie wenn du Super Mario spielst, oder? Hast auch deinen Highscore, deine Coins, die du sammeln kannst, aber es geht eigentlich ums Spiel, dass du halt rumspringst, auf die Goombas rumspringst, Pilze sammelst, oder halt einfach dort halt den Fun im Level hast, oder? Aber du hast trotzdem einen Highscore, und so sehe ich es halt mit dem Geld und mit dem Vermögen auch. Es ist eigentlich nur ein Highscore, aber halt das Spiel selber, das Spiel an sich. Also am Online-Job arbeiten, am Blog arbeiten, am YouTube-Kanal arbeiten, das muss Spass machen. Und dann kann allenfalls der Highscore auch gut sein oder schlecht sein. In dem Fall halt mehr oder weniger gut, wenn man es jetzt so tut bewerten, oder? Weil ich würde jetzt mal behaupten, okay, 1 Million ist zwar nicht mega, mega viel, aber auch nicht mega, mega wenig für das Schweizer Verhältnis, aber es ist wahrscheinlich, wenn man jetzt so die Statistiken glauben mag, sagt man ja so, ungefähr ein glaube, jeder 8. oder jeder 9. erwachsene Schweizer ist ja Vermögensmillionär, aber mit allem zusammenzählt, auch mit Immobilien, mit den Pensionskassen und so weiter, oder? Also ist in der Schweiz eigentlich gar nicht so ultra speziell, jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo es völlig anders aussieht, oder zum Beispiel, extrem Beispiel in Indien. Wenn du dort 1 Million Franken hast, dann bist du wahrscheinlich ganz ein anderes Niveau von reich, als wenn du da in der Schweiz 1 Million Franken hast. Da muss man es immer ein bisschen in Perspektive sehen. Und darum, also für mich ist es mehr oder weniger ein Highscore. Und unabhängig davon geht es natürlich mit dem Projekt, das Spass macht, immer weiter.
Mhm. Vielleicht für die, die jetzt ganz neu oder frisch dabei sind, wie hast du dir das Vermögen so ein bisschen anhäufen können?
Jetzt muss man so, also jetzt muss man noch ein bisschen ausholen. Ich habe ja so die Projekte-Online-Shop, das ist amazingtoys.ch. Das ist ja dann mittlerweile seit dem Anfangsjahr auch wirklich jetzt komplett zusammengeschlossen mit dem Business von mir. Sie haben wirklich einen physischen Laden gehabt, der jetzt, ich sage jetzt mal, seit letztem Jahr nicht so gut performt hat, wegen Corona halt und anderen Sachen, oder? Weil Retail ist halt jetzt nicht wirklich jetzt die Zukunft per se, wo man kann so sagen. Und ich habe ja damals 2018 gesagt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hey, ich will einen Online-Shop machen, und ich kann auch da meine Eltern mit einbeziehen, indem ich halt einfach ihren Namen halt nutzen, damit man den Laden und auch den Online-Shop als eine sozusagen Entität laufen lassen kann. Und das ist jetzt seit diesem Jahr offiziell so. Und der Online-Shop läuft wirklich sehr gut. Seit diesem Jahr arbeiten auch beide meine Eltern Vollzeit für mich. Also für den Online-Shop hauptsächlich. Und das läuft sehr gut. Das ist das eine Vehikel zum Beispiel. In dem Online-Shop geht es halt um Trading Cards, also Spielkarten, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic und Co., da haben wir auch schon oft drüber gesprochen in den anderen Episoden. Und das andere ist natürlich YouTube-Blogs und Online-Präsenz, Social Media, wo ich auch schon sehr früh angefangen habe mit verschiedenen Themen und schlussendlich auf das Thema Finanzen hängen geblieben bin, weil es auch für mich wie ein Hobby ist, Aktien, Investments, Vermögensaufbau, Sparen, Investieren und Co. Und das ist eben Sparkoyote, also Thomas der Sparkoyote, YouTube-Kanal, auf Instagram auch. Und dort ist es natürlich dann so, dass ich mehr oder weniger eigentlich wie eine Medienfirma schlussendlich agieren, also so heisst es auch die Firma, und dort sozusagen mit verschiedenen Kooperationspartnern, ob das Banken sind, andere Firmen, mit denen zusammenarbeiten im Prinzip, und dort auch eine Form haben, wo ich zum Beispiel sagen kann, hey, zum Beispiel, mir gefällt XY-Produkt sehr gut oder XY-Dienstleistung und mit euch wollte ich zusammenarbeiten, ergibt das etwas, und dann hat natürlich erstmal die Firma den Vorteil, dass sie Reichweite gewinnt oder Leute erreicht von meiner Zielgruppe oder wo ich YouTube-Videos mache, einen Blog habe und so weiter. Und im Umkehrschluss ich natürlich dann auch davon profitiere, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Dienstleistung Kunden bringe oder ich Umsatz generiere für jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Produkt und halt dann anteilig davon entlöhnt werde. Ich weiß nicht, wie man das sagt, Provisionszahlung oder was auch immer. Natürlich gibt es aber auch Product Placements, das kann es auch geben. Und so ist dann das Ganze, also so, eben wie eine klassische Medienfirma, macht ja jede andere Zeitung eigentlich genau gleich nach dem Modell. Oder jede Fernsehsendung, wo die Werbung einspielt oder der Sender, macht das auch genau nach dem gleichen Kontext. Und so ist das dann mit diesen 2 Hauptprojekten dann halt zustande gekommen tatsächlich. Und natürlich habe ich nebenbei auch parallel dazu auch immer in Aktien, ETFs investiert. Und auch dort natürlich hat man dann irgendwann mit der Zeit über jetzt die letzten 7 Jahre als Investor auch einiges an Buchgewinn, Dividenden können verzeichnen, oder? Und wo man dann auch sieht, okay, krass, der Zinseszins nimmt langsam Form an. Einfach als Beispiel, als Kontext, dass man sich das vorstellen kann. Ich habe über die letzten 7 Jahre ungefähr 300'000 Franken ins Aktienportfolio investiert oder ein Investmentportfolio insgesamt, auch ETFs und Co. Und das Ganze ist jetzt über 390'000 wert, also über 85'000 Franken sind rein aus Renditen entstanden. Natürlich bin ich nicht der beste Investor, es gibt auch Leute, die haben viel bessere Renditen gemacht, oder? Aber es geht nur darum, dass man auch so ein bisschen verstehen, okay, das Geld schafft unter anderem dann auch noch für einen weiter und nicht nur man selber schafft für das Geld, sondern das Geld kann auch noch weiter schaffen, wenn man es richtig anlegt, oder?
Jetzt, du hast den Meilenstein von 1 Million, den hast du jetzt für dich erreicht. Was sind so für dich so die nächsten, du setzt dir auch immer sehr ambitionierte Ziele, aber was sind so die nächsten Ziele, die du für dich vielleicht für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre gesteckt hast?
Ich habe mir jetzt eigentlich gesagt, dass ich eigentlich für die nächsten Jahre, eigentlich, weil es jetzt noch geht wahrscheinlich, weil es noch in Anführungszeichen kleinere Summen sind, jedes Jahr im Idealfall verdoppeln. Also von 1 Million dann auf 2, auf 4 und auf 8 und nachher wird es schwer. Klar, wenn ich es nicht schaffe, wie schon gesagt, wieder zurück zum Highscore. Es ist nicht so schlimm. Hauptsache das Spiel dahin, also das Super Mario Game oder das Level war cool gewesen, oder? Und darum war es einer meiner grossen Gründe, weshalb ich 2018 gekündigt habe. Oder weil ich hatte zwar gut verdient, dafür, dass ich eigentlich noch relativ jung auch immer noch bin. Und ich habe einfach dort, also es hat, ich habe nicht mehr dafür gebrannt, oder? Und habe dann halt auch in Kauf genommen, dass ich dann wirklich, also ich habe damals eben so über 5 oder 5,5 ausgezahlt bekommen pro Monat, oder? Und habe dann nachher im ersten Monat nur noch einen Bruchteil davon verdient, irgendwie 500 Stutz oder so. Klar, aber ich habe schon Proof of Concept, ich kann damit Geld verdienen, oder? Aber schon ein Sprung von über 5'000 auf, also auf das Zehnfache weniger, oder? Und, aber es ist halt rückwirkend natürlich jetzt auch sogar finanziell eine gute Entscheidung gewesen, aber zu dem Zeitpunkt ist es mir halt auch einfach wichtig gewesen, dass ich das machen kann, was mir Spass macht. Und darum geht es ja dann auch schlussendlich, oder? Und es ist dann auch wiederum wieder so ein Punkt, wo mich wahrscheinlich, wenn man jetzt auf den Highscore schaut, mich wahrscheinlich auch wiederum zurückheben wird, weil ich bin so gerne operativ tätig in gewissen Tätigkeiten, aber sobald du gewisse, ich sage jetzt mal, gewisse Einkommensregionen kommst oder gewisse Vermögensregionen kommst, musst du einfach immer mehr und mehr delegieren, mehr und weniger operativ tätig sein. Und das sehe ich auch schon jetzt, dass das wahrscheinlich für mich dann auch wieder ein Bottleneck sein wird, aber das ja eh nur ein Highscore ist, ist es dann halt auch irgendwann mal okay. Oder dann bleibt es halt einfach nur beim Status quo oder was auch immer. Und es ist jetzt auch immer mehr, wo ich mir immer wieder Gedanken in letzter Zeit gemacht habe, weil irgendwann musst du halt immer mehr und mehr delegieren, wenn du das nicht willst. Du verdienst dann vielleicht mehr, dann hast du einen höheren Highscore, dann geht es nicht mehr ums Level, sondern nur um den Highscore. Oder? Und ich spiele zum Beispiel Super Mario nicht für den Highscore, sondern wegen dem Level. Oder? Und das ist so ein bisschen, muss man sich wahrscheinlich immer so ein bisschen auch kritisch hinterfragen, oder? Wieso man welche Entscheidung macht, dass man dann nicht am Ende so darstellt, okay, ich habe jetzt zwar einen höheren Highscore, aber ich bin wieder in der gleichen Situation, wie ich vorher war, vor 2018, bevor ich gekündigt habe. Einfach, dass ich 5,5 verdiene ich jetzt vielleicht 500.000 pro Monat, aber bin immer noch in der gleichen Situation schlussendlich. Einfach die Zahl ist 100-mal höher, aber psychologisch ist es der gleiche schlechte Effekt, nenne ich es jetzt einmal.
Aber hast du irgendwie noch, ich weiß auch nicht, irgendwelche Geschäftsideen oder so, die du in der nächsten Zeit willst, umsetzen willst? Ja. Weil du hast ja, glaube ich, mit dem Christian, gell? Hast du erst gerade letzte wieder eine Firma gegründet. Ich kann wieder schmunzeln, unglaublich. Ich finde das, du weißt es von mir, ich finde das mega geil, dass du da so viel immer anreissest und so. Ja, vielleicht kannst du zu dem noch etwas sagen, wenn du magst.
Genau, also wir haben, also Christian, das ist eine coole Story, noch vielleicht so am Rande, wie wir uns auch kennengelernt haben. Da kommt man auch so ein bisschen rein, wie es dann zum Projekt gekommen ist. Also Christian aus Wanderluchs vorweg, also um ihn geht's. Und es war so gewesen, er war ein Leser von meinem Blog und ein Zuschauer von meinem YouTube-Kanal gewesen. Und wir haben uns per Zufall kennengelernt, indem er mir mal geschrieben hat, so, hey, in deiner Story bist du bei meinem Haus vorbeigelaufen. Und per Zufall hat er mit seiner Family genau dort gewohnt, wo meine Eltern gewohnt haben, damals noch. Also im gleichen Block sozusagen. Dann sagt er so, hey, coole Sache, kann man sich auch mal auf einen Kaffee treffen, in einem Starbucks, also noch pre-Corona natürlich, schon ein bisschen her. Und das war eben schon 2018 irgendwann, glaube ich, also noch weit vor der Kündigung. Und so hat man sich dann mal kennengelernt, getroffen und hat sich dann, das weiß ich, so einmal im Quartal mal wieder so getroffen, ein bisschen austauscht, ein bisschen darüber philosophiert, diskutiert, Investment, alles Mögliche. Und er ist halt jemand, der von Deutschland vor jetzt dann 5 Jahren da hier ausgewandert ist in die Schweiz, oder? Also ziemlich genau dort, wo ich meinen Blog startete, 2018, im September, ist er da auch ausgewandert, per Zufall. Aber ist Zufall. Und dann so mit der Zeit hat man gemerkt, hey, das passt sympathisch, wir finden uns beide sympathisch, man kann auch da es funkelt, sage ich jetzt mal, wenn man versteht, was ich meine. Und dann war es tatsächlich so gewesen, dass sie im Sommer 2019 die Idee hatte, hey, wir könnten mit ihm ein Projekt machen, immer will etwas starten in Richtung Auswand, weil ich sehe da einen Trend, dass viele Deutsche oder auch öst vom Deutschen halt da auswandern. Gründe sind verschieden. Politische Sachen, die dort vielleicht nicht so toll laufen. Oder auch insgesamt, weißt du, Leute, die sich sagen, hey, ich lasse mir das nicht mehr gefallen vom Staat, was dort so abgeht. Und die sagen sich, hey, die Schweiz ist ja das Nachbarland, gleiche Sprache. Kultur ist nicht, schon anders, aber gleiche Sprache heisst, man kann sich von Anfang an sofort verständigen, muss nicht eine neue Sprache lernen, aber halt sich kulturell einfach anpassen. Und ich denke, hey, das ist sicher auch ein Marktglück, das macht Sinn. Und er ist jemand, der firsthand die ganze Erfahrung gemacht hat, sich integriert hat, Family jetzt auch da hat und darum natürlich auch gute Voraussetzungen hat, weil er Know-how oder Quellen, also, oder Quellen hat. Ich habe ihn dann gefragt und er hat dann eigentlich gesagt, ja, hat er voll Bock drauf, wollen wir machen. Und dann ist es ein halbes Jahr gegangen Vorbereitung sehr krass, weekly Meetings, alles müssen vorbereiten und dann im Dezember 2019 offiziell gelauncht, Auswanderlux. Und seit dem 1. März 2020 ist er jetzt selbstständig. Wir haben dann einen Monat später auf die Firma gegründet für das Projekt Auswanderlux. Und jetzt geht es halt in die nächsten Steps, die ersten Kooperationspartner und das Ganze jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, nicht professionalisieren ist das falsche Wort, aber halt aufs nächste Level einfach bringen. Und in dem Kontext, was habe ich eigentlich in dem ganzen Projekt gemacht? Weil mich sieht man ja nicht so im Content, also man sieht mich nicht auf YouTube bei ihm oder auf seinem Instagram, sondern es ist eher, sondern im Backend passiert halt viel, oder? Im Sinne von Kooperationspartner suchen das ganze Know-how, wie machst du überhaupt, wie tust du Videos aufnehmen, wie machst du es halt, dass es gescheit rüberkommt mit den ganzen Kleinigkeiten im Video selber, Call to Actions, wie du die Thumbnails genau gestalten, was ist eine Launch-Strategie und so weiter und alles, Blog aufsetzen, worauf musst du achten. Das kann man natürlich alles in dem Sinn coachen, kann man das ja so sagen, oder? Und also es ist eigentlich, ich bin eigentlich im Hintergrund tätig, also vieles, was auch administrativ zu hat, also auch die Firmengründung, oder? Wie tut man eine Firma gründen? Ist jetzt auch nicht so trivial für alle, gerade GmbH gründen oder dann Treuhänder finden für Buchhaltung, dies, das, jenes, oder? Und also eben, ich bin da eigentlich wirklich im Hintergrund da wirklich viel am Gas geben mit ihm zusammen und es sieht gut aus und das Projekt eben ist jetzt in der nächsten Stufe mit der jetzt mit der gegründeten Firma und ja, es wird hoffentlich natürlich ein Erfolg und ja, es sind aber auch andere Projekte in der Pipeline noch. Also das ist jetzt nicht das Einzige.
Ja, komm, leg los.
Also eins, über eins kann ich noch nicht reden. Das ist noch viel zu früh in der Pipeline. Da kann ich vielleicht höchstens ab Sommer mal anfangen, wenn es sich so ein bisschen mehr gefestigt hat. Aber ein Spiel-Coyote habe ich gestartet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, habe ich gesehen.
Hast du mitbekommen? Spiel-Coyote ist nichts anderes als der Spar-Coyote, aber halt in seinem anderen Fachgebiet Trading Card Games. Oder um Spar-Coyote kann es mehr um Investments, Aktien, Börse und Co., Dividenden und so weiter. Spiel-Coyote halt klassisch Pokémon Trading Card Games, Yu-Gi-Oh!, alles, also all diese Sachen, halt so ein bisschen die nerdigen Sachen. Und dann habe ich jetzt einen YouTube-Kanal über neu gestartet, wo ich halt eben Videos zu dem Thema mache, weil es mir halt auch sehr gefällt und ich da auch mich starten mit kann identifizieren. Und da mache ich tatsächlich ein Patreon. Ich weiss nicht, das hast du auch, oder? Da bin ich auch wie dir drin im Patreon. nein, dort mache ich ein Patreon, wo ich spezifisch mein Know-how als Händler aus den letzten 10 Jahren eigentlich sozusagen mit den Leuten teile. Also auch mit anderen Leuten, die so etwas Ähnliches machen wollen wie ich oder die von meiner Expertise im Trading Card Game Bereich profitieren wollen. Damit man das mal so ein bisschen im Kontext kann sehen. Bei Aktienportfolios reden wir immer vom Marktwert. Oder das heisst, wenn ich jetzt Alphabet, also Google-Aktien für 1'000 Stutz kaufe, das ist 2'000 wert, dann habe ich jetzt 1'000 Stutz Gewinn gemacht und ich berechne die jetzt mit 2'000 wert, wie könnte ich jetzt ja verkaufen für 2'000, oder? Ich sage ja nicht, es ist nur 1'000 wert, weil ich nur 1'000 gezahlt habe. Bei Trading Cards mache ich das ja nicht. Ich nehme immer den Einkaufswert, sogar mit der Abschreibung noch. Und damit man das eben in Relation kann fassen, wenn ich die Trading Cards, und das ist auch aufgrund von dem Hype, den wir haben natürlich, aber auch aufgrund von sonst Entwicklungen, weil langfristig sich das dann auch steigt, je älter die Produkte werden, dann wäre ich tatsächlich schon Multimillionär. Aber es macht keinen Sinn, jetzt mit dem Verkaufswert zu rechnen, weil der ist noch nicht realisiert worden. Es ist auch ein erheblicher Aufwand, als wenn ich jetzt in die App einsteige und sage, ich will Verkaufsorder machen, wird sofort, das ist nicht so einfach machbar, oder? Dass man das so ein bisschen sieht. Also in Trading Cards, Marktwert bin ich sicherlich jetzt langsam, aber sicher vielleicht knapp vor 1,5 Millionen. Also ich habe fast Marktwert 1,5 Millionen in Spielkarten, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Primär. Marktwert. Oder? Aber mit dem Wert rechne ich gar nicht, aber um das in Relation zu setzen, damit man so ein bisschen versteht, wo ich eigentlich sozusagen meine Schwerpunkte habe, wo ich mein Geld oder mein Vermögen tatsächlich drin habe. Würde ich jetzt jemandem empfehlen, das so zu machen? Oder? Weil die meisten haben nicht einen Online-Shop, wo sie es auch vertreiben können, oder? Und einfach auch nicht die Expertise, wo sie halt so lange dabei sind. Weil ich habe auch Produkte, die einfach eine Karte 2, 3, 4, 5'000 Stutz wert hat. Oder ein so ein kleines Böckchen für 10, 15'000 Stutz. Oder das sind dann so Vintage-Sachen, die noch sealed sind. Und das ist nicht ein Investment, sondern da muss man noch das Wort dazu packen, Liebhaber-Investment, wie bei den Oldtimers oder bei Kunst. Oder?
Das ist mega spannend, mega spannend. Aber kannst du mal schnell auf das Projekt mit dem Christian ein bisschen zu sprechen kommen? Im Sinn von, was hast du jetzt das Gefühl, was, ihr habt ja eine Firma gegründet, ja. Also ich nehme an, eben, ihr wollt ja dann eine Partnerin holen, etc. Aber wo siehst jetzt du dort für dich oder für euch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Chance vom Projekt oder beziehungsweise das Potenzial?
Also meinst du jetzt finanziell, mhm. oder? Also finanziell, mhm. also was für Partner und so weiter?
Ja, oder einfach so ein bisschen, weißt du, wirst du das, so wie ich dich
kenne. Also ich kann, wir haben schon ein paar, also wir haben jetzt, aber wir können es noch nicht offiziell sagen.
Voll, also musst du nicht
oder wie
also
meinst?
Den Namen sagen, also es geht mir nur so ein bisschen darum, ich kenne dich ja, du willst dann immer einen Schritt weiter noch gehen und ja. so. Und kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, so ein bisschen, was der Plan ist mit dem
also,
Auswander-Ding?
Also der Christian soll, er ist jetzt schon mit einem unter von den Grössten, aber er soll eigentlich im Prinzip der grösste Schweizer YouTube-Kanal sein zum Thema Auswandern. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, der deutsche Sprache beherrscht, in die Schweiz auswandern will und auch wissen will, wie es als Ausländer in der Schweiz zum Leben und Arbeiten, dann soll er den Christian finden. Und das ist jetzt schon auch der Fall. Mhm. Einfach halt, soll natürlich noch weiter wachsen langfristig. Das ist schon mal so die erste Linie. Und dann nach dem Point, also auch schon jetzt eigentlich, kannst du dann eigentlich überlegen, okay, was braucht jetzt zum Beispiel ein Auswanderer, wenn er in die Schweiz kommt? Er braucht eine Wohnung. Da kannst du mit jeder Firma zusammenarbeiten, die Wohnungen vermitteln. Oder? Was braucht er sonst noch? Er braucht eine Krankenkasse. Was braucht er sonst? Also weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen der Point, oder? Wo du dann die Schnittstelle bist. Und zwar eine Schnittstelle bist, wo alle Informationen und alle Knowledge droppt und dann allenfalls auch noch von Anfang an gute Empfehlungen kann geben kann, wo dann am Kunden schlussendlich am Zuschauer oder am Leser Zeit spart und er weiß, es kommt von einer seriösen Quelle oder in dem Kontext von einer Quelle, wo er sagt, und der kann ich vertrauen, weil er hat genau das auch schon gemacht und weiß halt effektiv, wie es ist und es ist nicht Hörensagen, oder? Und also da gibt es dann wirklich auch unendlich Potenzial in dem Kontext, weil das sogar noch ein sehr breiter, ich sage jetzt immer eher so mehr Lifestyle-Content da ist zum Teil. Also das ist jetzt nicht so narrow wie Finanzen oder Trading Cards, aber wie es Auswandern hat auch damit zur Familie. Oder? Und darum ist es auch, hat's halt in dem Kontext perfekt passt. Er hat auch Familie da, mit Kind und alles. Das heisst, viele Leute, ihre Frage sind, hey, wie ist es mit Familie, kostet dies, das, jenes? Er kann sagen, er hat eine Familie da in der Schweiz, Kita. Er weiß auch, wie viel Kita kostet, oder? Und also da hast du dann wirklich ganz viele Optionen, längerfristig. Wahrscheinlich zu viele Optionen, so viele Optionen, dass du gar nicht kannst alle verwenden, sondern dann einfach sagst, schau, ich habe Lust auf das, das, das und das. Und das langt dann mal vorerst, oder? Aber so in die Richtung soll es dann gehen. Ist es tatsächlich jetzt eigentlich schon so? Einfach halt natürlich, es kann dann mit der Zeit halt noch mehr wachsen und auch grösser werden.
Was so spannend wäre jetzt für mich persönlich, so, du hast eben immer so ein Projekt, wo du startest. Wie muss man sich das vorstellen? So ein Prozess, wie du so in ein Projekt reingehst. Irgendwann musst du die Idee haben. Und dann setzt du dich irgendwie an, machst dir Notizen. Oder es ist ja alles sehr, du bist ja ein sehr smarter Typ. Es ist ja sehr durchdacht und ganz klar auch formuliert. Und du weißt ja, was du willst.
Also,
wie ist das?
Ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Idee habe und es ist um 3 Uhr in der Nacht und ich schlafe neben der Freundin oder schlafe neben einem anderen auf dem Futon, ich habe wirklich die Idee und ich denke so, oh shit, das ist jetzt die Idee. Wenn ich die jetzt nicht aufschreibe, ist sie vergessen. Du schreibst mein Handy für eine, ich gehe in die Notizen-App von Apple, ich schreibe jetzt die Idee auf. Und dann ist es das, je nachdem eine Idee, wo ich sage, okay, da bleibe ich drauf hängen. Oder Scheiß auf die Idee, die ist wirklich garbage. Es kann ja sein, dass sie garbage ist. So, vielleicht genau dort hat sie so logisch klingt, aber dann ist es eigentlich ist das voll garbage. So. Oder? Und also so in dieser Extreme ist dann, wir meistens so Ideen kommen dann wirklich so à la Gedankenblitz, so weißt du, so die Kerngrundidee. Mhm. Oder? Aber so dann die weiterführende Idee ist dann erst, also und vor allem, das ist auch spannend gewesen, weil das zweite Projekt, da kann ich eben noch nicht so viel darüber sagen, weil das ist wirklich erst gerade in den Kinderschuhen, aber ich kann in dem Kontext einfach sagen, es hat dann immer mit irgendwelchen Personen zu tun. Und die Personen haben gewisse Eigenschaften, die markant sind, oder man merkt, okay, wenn ich jetzt an die Person denke, kommt mir das sehr schnell oder früh in den Sinn, jetzt in dem Fall auswandern, oder? Und dann so, hey, es wäre doch cool, wenn man das als Projekt macht, weil ich denke, das ist vielleicht eine Marktlücke, oder? Und dann aufgrund von dem kommst du dann auf noch mehr Ideen, und natürlich ist das wird vieles dann niedergeschrieben, ob das jetzt physisch ist, ein Notizbuch oder halt eben eine Notizen-App, die ich auch sehr gerne verwende. Aber schlussendlich, sobald es dann in die Realisierungsphase kommt, ist es dann auch wirklich mehr Brainstorming dann mit dieser Person dann auch zusammen. Mhm. Oder? Und das dann auch so ein bisschen realistisch dann zu sagen, wenn man dann das Projekt startet, heisst dann so, hey, dass man es von Anfang an klar hat, wenn man das Projekt jetzt, wenn es jetzt nicht ein Laienprojekt ist, so wie ist die Aufteilung, wem gehört wie viel, wie machen wir das und so weiter. Das ist natürlich, das machst du gerade von Anfang an, das ist dann nicht irgendwie noch Diskussion, sondern auch von Anfang an, ist das okay? Und wenn ja, dann können wir fortfahren. Und wenn nicht, dann müssen wir weiter diskutieren, bis wir dann können. Weil das ist, das willst du nicht dann irgendwann haben, du bist jetzt 2 Jahre im Projekt und hey, wem gehört jetzt wie viel? Oder das macht absolut, absolut keinen Sinn, oder? Und so ist das dann schlussendlich. Und bei so allein, also Projekte, die ich allein mache, ist es zum Teil einfach wirklich dann so, zum Beispiel Patreon und Spielkoyote, dann mache ich jetzt auch schnell den YouTuber. Weißt du, dann ist es nicht mal mehr, dann mache ich es einfach schnell, dann tue ich jetzt auch mal schnell den Thomas, der Spielkoyote-Account erstellen auf YouTube, dann auf Instagram schnell erstellen. Und ja, dann mache ich es einfach mal. Oder ich tue mal schnell den Patreon für Spielkoyote erstellen, mache ich jetzt einfach mal. Und dann ist es so ein bisschen going with the flow mehr, weil dann kann ich mich auf mein Tempo beschränken. Weil sobald du halt eine andere Person dazu nimmst, also zum Beispiel ich muss dann entweder gibst so ein bisschen das Tempo vor, sagst du, hey, in dem Tempo wollen wir arbeiten, aber man muss sich immer noch so auf das gegenseitige Tempo schauen, oder? Du kannst dann zum Beispiel nicht sagen, ja, weißt du, ich kann 40 Stunden pro Woche in der Woche ziehen und du nur 3. Dann können wir nicht, also da ist eine Diskrepanz, dann muss ich entweder runterschalten oder er rauffahren. Oder man trifft sich irgendwo in der Mitte vielleicht, oder? Vielleicht geht es jetzt halt nicht anders. Und da muss man halt dann schon ein bisschen schauen, wie ist das Tempo und wie ist die Situation, und dann geht es unter Umständen halt einfach ein bisschen länger, bis die Umsetzung dann da ist, oder?
Was ich gestern auf deinem Instagram, gestern war der 1. April, gewesen, muss ich vielleicht auch noch sagen, ey, und ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht genau, ich bin zum Mittagessen, ja. Ich weiß wirklich nicht mehr genau. Ich bin kurz am Handy gewesen, und bin schnell durch die Storys durch. Und ich habe auf den ersten Moment, ich habe nicht realisiert, dass der 1. April ist. Und dann habe ich deine Story gesehen und ich so, Alter, was ist mit dem passiert? Vielleicht wolltest du etwas dazu sagen.
Genau.
Nicht gesehen haben.
Ja, es war der 1. April und ich habe dann echt so gedacht, okay, was könnte ich als 1. April-Joke machen? Also zum einen habe ich auf dem YouTube so ein Low-Key, das ist so mein Running-Gag, ich habe mir gesagt, ja, ich kaufe mir einen Tesla, bin dann den Bestellprozess durch. Und dann habe ich ihn doch nicht gekauft. Es war halt 1. April. Aber ich habe schon mal einen Auto-Joke gemacht, darum ist es so ein bisschen schon durchgehäute Kaugummi, aber halt nochmal mit einem Tesla. Aber dann auf Instagram habe ich gedacht, hey, jetzt muss ich da schon etwas Niceres schreiben, so Glaubwürdigeres, oder? Weil dann habe ich gesagt, look, ich habe all meine Investments verkauft, all meine Anteile, alle Businesses aufgelöst und all in Bitcoin. All in Bitcoin mit über 1 Million, oder? Und habe es dann so ein bisschen begründet, eben, dass das ist die einzige rationale Möglichkeit, um schnell vermögend zu werden, also sozusagen auch schnell vermögend werden, oder? Und natürlich ist der 1. April, ich habe es natürlich nicht ernst gemeint, aber ich habe gewusst, es gibt Leute, die reingehen. Oder so, nur für den ersten Moment, das langt ja. Und dann so, Moment mal, das Datum, oder? Und das langt ja schon, das ist ja der Grund für den 1. April, oder der 1. April. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin sehr zufrieden gewesen mit den ganzen Reaktionen und auch Nachrichten, Direct Messages. Ja. Und es hat immer, da muss man aufpassen, es hat immer ein paar, wo entweder verarschen sie mich und sie lösen es nicht auf, aber es gibt vielleicht auch Leute, die es ernst nehmen und ich schreibe dann wirklich, hey, schau mal, es ist wirklich ein April-Joke. Da habe ich heute noch mal am 2. April nochmal eine Story gemacht und gesagt, hey, schau, für wirklich alle, damit es ganz klar ist, es war ein April-Scherz, ich habe es nicht gemacht. Oder? Also für alle, die den 1. April oder die Geste halt vielleicht nicht kennen.
Ja, du weißt, du hast ja so geschrieben, sehr fundiert auch. Also weißt du, wirklich begründet
also,
und so.
Mit Bullshit glaub, begründet ja. Eigentlich so.
Aber trotzdem, es war ja ein relativ grosses Textchen. Ja. So, und darum auf den ersten Moment oder ersten Blick habe ich so gedacht, hey, was ist mit dem los? Ist der gerade
ein Tanzdatum.
Ja, dann hast du schon gerade in den Sinn gekommen. Irgendwie völlig, weißt du, beim Essen noch irgendwie crazy.
Aber genau. Hat für einen Lacher gesorgt, ja. So ein Schmunzler. Das ist ja der Sinn vom 1. April,
absolut,
oder?
Absolut. Und bei dir ist so ein bisschen das Ding, eben, vielleicht gibt es dann wirklich den einen oder anderen, ja. Der das wirklich zu Herzen nimmt. Und man muss ja sagen, du hast mittlerweile ja eine relativ grosse Community. Ja. Sprich, hast du auch ein bisschen Verantwortung, in Anführungszeichen. Also jeder muss natürlich selber entscheiden, was er macht. Aber ich meine nur, die Leute hören ja auf dich. Und die Meinung von dir ist ja auch den Leuten sehr wichtig. Von dem her gesehen, ja.
Also ich muss sogar noch an dieser Stelle noch mal sagen, ich habe sogar 3-4 Storys später, weil die Leute das dann repostet haben, weil sie es so lustig fanden, dann haben sie April angeschrieben, das habe ich sogar repostet. Mhm. Oder das heisst, wenn du dann 2-3 Storys weitergegangen wärst, hättest du die Story gesehen und dann wärst du dann April, also weil ich es halt dann nochmal repostet habe. Aber ich habe es heute dann extra nochmal gesagt, damit es dann jeder versteht. Und dann hat natürlich jeder mir gerade auch zurückgeschrieben, so, dass es ein April-Joke ist, die mich angeschrieben
hat. Aber es ist einfach noch lustig, bei jemand anderem das hätte dich niemand interessiert. Aber wenn du natürlich so eine Community hast und so.
Ja, aber es ist natürlich jetzt schon voll das Gegenteil von dem, was ich ja repräsentiere. Langfristig vermögend werden, langfristiger Vermögensaufbau, keine Spekulationen im grossen Stil und so weiter. Also, also es ist ja so, dass es schon extrem, wie soll ich sagen, voll die Gegenextreme war und dass man dann eigentlich schon, wenn man ganz kurz einen Moment sich überlegt, so, das kann doch nicht sein. Ja. Oder? Also das ist dann schon vielleicht Appelle dann an gesunden Menschenverstand. Ja. Aber vielleicht ist auch das zu viel verlangt und darum löse ich es dann natürlich auch dann nochmal offiziell auf, damit dann auch wirklich jeder verstanden hat, dass es ein Joke war.
Absolut, absolut.
Also ja, also so, das ist mir dann auch bewusst, dass eben, dass vielleicht gewisse, dass, ich weiß ja auch nicht, vielleicht, also es gibt glaube sogar, ich weiß nicht, ob es so krass, aber es gibt auch Leute, die können Ironie nicht wahrnehmen. Und das gibt es ja. Und wenn das, dann ist ja voll scheiße. So, dann, so ist jetzt, meint er das sehr schon, dann überlegt er sich das noch genau. Und dann kann ja dann nichts dafür, oder? Und darum muss man es natürlich dann auflösen.
Absolut. Aber trotzdem, das Thema Bitcoin, Kryptowährungen. Was ist so ein bisschen deine Meinung?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich verstehe es, so die Basics verstehe ich, aber so weiter technisch bin ich überfragt natürlich, oder? Aber ich verstehe natürlich, dass die Nachfrage hoch ist. Jetzt nicht nur von privaten Leuten, sondern auch von mit institutionellen Anlegern. Man hat es gesehen, irgendwie 15% von Teslas Cash-Reserve, also der Elon, auch reingebuttert im Prinzip. Oder? Und man muss dann halt auch so ein bisschen verstärken, wenn Big Players dazukommen. Es geht eigentlich nur so, es klingt zwar blöd, aber das ist in der Realität schlussendlich, es geht eigentlich nur so darum, wie viel ist der nächste bereit, dir mehr für Bitcoin zu zahlen. Und wenn halt irgendjemand in 5 Jahren 200'000 würde dafür zahlen, ja, fuck it, wenn du heute nicht einsteigst, ist es natürlich, aber es ist wiederum eine Spekulation, du hoffst, dass jemand anders dann zum späteren Zeitpunkt für mich einsteigt, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine spannende Sache und ich bin drin in Bitcoin, aber halt wirklich nur mit einem kleinen Anteil. Und da kann man sagen, eigentlich 1% wollte ich drin haben, aber durch den Kursanstieg ist es jetzt mehr, aber es sind halt Gewinne, die ich jetzt auch laufen lasse. Aber ich will das überschaubares Risiko. Und ich sage mir halt, schau, Downside ist limitiert. Mhm. Ich gehe jetzt zum Beispiel nicht geleveraged in Bitcoin, also sprich mit einem Hebel, also mit Fremdkapital, sondern ich sage mir einfach, schau, ich habe 100 Stutz, die stecke ich jetzt in Bitcoin, wenn die weg sind, ist halt Pech gewesen, habe ich auch, man kann 100 Stutz schlechter versemmeln, indem du es in Alk hineinsteckst, oder da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, Bitcoin ist die bessere Variante, die gesündere Variante, okay, und die Upside ist natürlich enorm hoch, dadurch, dass halt viele andere Leute damit spekulieren, oder? Und ich sage mir halt, das Risiko ist asymmetrisch. Du kannst exorbitant viel Gewinn machen, aber verlieren kannst halt nur das, was du einsetzt. Da musst du einfach halt sagen, okay, wenn du überschaubares Risiko willst, dann vielleicht maximal 1% von deinem Vermögen, zum Beispiel, so wie ich das mache. Und wenn es dann halt läuft, dann läuft es. Und wenn nicht, ist halt 1% weg. Aber das 1%, das tut dir jetzt nicht schaden. Mhm. Oder? Es ist zwar nervig, je nachdem, wie viel dein Vermögen ist, oder es tut schon ein bisschen weh, aber es ist nicht so, dass jetzt dein Lebensstil dadurch in Gefahr ist oder so, oder? Und darum bin ich schon ein bisschen auch auf der Seite, wo man sagen kann, hey, man kann das gerne ins Portfolio aufnehmen und das dann auch längerfristig halten. Man weiß ja nie, wie das so ist, insbesondere in den jetzigen Zeiten, wo du im Prinzip von den US-Dollar, ich kriege 25% pro Jahr mehr Geldmenge, super. Also US-Dollar wird weiterentwertet und zwar at scale und zwar ganz brutal. Oder dann sieht man auch den Schweizer Franken, wird immer stärker, Euro ist genau dasselbe, wird auch weiterentwertet, aber Franken zum Beispiel. Natürlich auch in Franken wird mehr sozusagen gedruckt oder halt also digital produziert, oder? Aber nicht in dem Ausmaß wie zum Beispiel in den USA. Mhm. Oder? Und da muss man halt auch denken, wenn ich jetzt US-Amerikaner wäre, okay, ich habe jetzt eine Währung und wenn ich viel Cash habe, wo immer 25% jetzt pro Jahr aktuell mehr dazukommt, scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss entweder in Immobilien, in Aktien oder in Bitcoin oder in irgendwelche andere nicht, also vor allem Bitcoin ist ja in dem Kontext, so wie sie aufgebaut ist, nicht inflationär. Es gibt einfach die fixe Anzahl an Bitcoins, fertig. Oder? Also es ist nicht so, dass jetzt auf einmal irgendwie der Satoshi oder der, was gemacht hat, ja, ich mache jetzt da noch mal ein paar Millionen Bitcoins. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Oder? Das Einzige, was möglich ist, dass dann ein Bitcoin im Verhältnis zum US-Dollar einfach mehr US-Dollar bekommt, weil der US-Dollar immer mehr und mehr entwertet wird zum Beispiel. Oder? Und das passiert jetzt ja de facto. Also das, was wir zum Teil ja auch an der Börse sehen, also ist ja nur der Grund, aber es ist ja nicht nur, dass es den Unternehmen so gut geht und deshalb die Aktienkurse und so weiter steigen, also, sondern es ist ja zum Teil Asset Inflation, weil halt Geld, es immer mehr Geld gibt in absoluten Zahlen und wenn das Geld in Aktien fließt, das muss irgendwie ausgeglichen werden, weil man sagt ja, Sachwerte sollen ja Inflation, also vor der Inflation schützen, oder? jetzt muss man mal überlegen, wenn man eins und eins zusammenzählt, was passiert, wenn jetzt über die nächsten paar Jahre immer so 15-20% mehr Geldmenge dazukommt. Da kann die Inflation nicht bei 2% bleiben in den USA. Das geht meiner Augen nach rechnerisch nicht eigentlich, oder? Und darum ist natürlich Leben in sehr spannenden Zeiten. Und ich bin jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht so ein Fan von alles auf Cash haben. Ich habe auch viel Cash, ja, aber man sollte dann aber auch Sachwert haben, ob das jetzt Immobilien sind, Aktien oder Gold, Rohstoff, was es da nicht alles gibt. Aber die schützen einem schlussendlich dann vor jetzt Währungsschwächungen oder vor Währungsreformen allenfalls. Ja. Also jetzt als Beispiel, wenn ich eine Unze Gold habe. Die Unze Gold ist, egal was für eine Währung ich habe und was für eine Währungsreform, ob es D-Mark, völlig egal, es ist einfach nur die eine Unze Gold. Oder? Aber D-Mark, die sind ja de facto eigentlich halb so arm, das Vermögen ist halbiert worden, weil im Prinzip die Sachen immer noch genauso viel gekostet haben. Einfach, sie haben dann statt D-Mark ist Euro gestanden. Das heisst, das Weckli, das vorher 2 D-Mark kostet, das ist ja 1 Euro jetzt, kostet jetzt 2 Euro und nicht 1 Euro. Oder? Und das ist halt dann auch wieder versteckte Inflation, wenn man das so sagen kann, oder? Wobei so Währungsreformen dann schlussendlich stattfinden. Weißt du, irgendwann sind die Leute ausgestorben, die das erlebt haben, dann checkt man das auch nicht mehr so ganz. Und das ist die New Generation da und die checkt das gar nicht mehr, dass so shit kann passieren, oder?
Absolut. Absolut, wirklich. Ja. So ein bisschen Phänomen, das ich für mich persönlich so ein bisschen die letzten paar Monate so ein bisschen mitverfolgt habe oder wahrgenommen habe, ist so ein bisschen, dass mega viele Junge in meinem Umfeld, oder einfach, ja, ich würde jetzt schon sagen, wir sind noch jung.
Also ich würde sagen, alles unter 40 ist noch sehr jung.
Sind wir sehr jung. Das ist sehr
also weißt du mit expected, wie alt man wird? Also finde ich noch unter 40 noch sehr jung.
Ja, das ist sympathisch, sehr gut. Also, nein, dass mega viel sich mit Finanz auseinandersetzen, Kryptowährungen, dass auch immer mehr so viel, so ein Broker und so, wie Pilze aus dem Boden schiessen und einfach die Anbieter, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Anbieter, ich weiß auch nicht wieso. Wie erklärst du dir das, so ein bisschen die Faszination oder beziehungsweise das Interesse an Finanzen?
Ich glaube, dass die ganze Corona-Krise das Thema Finanzen schon ein bisschen ins Rampenlicht gerückt hat, weil Leute gemerkt haben, fuck, was ist, also weißt du, so, wir haben jetzt gesehen, die Läden machen zu oder müssen effektiv gesetzlich zumachen, die können nicht einfach aufmachen oder der Rest ist immer noch. Und egal, in welchem Alter du dann bist, du wirst dann mit Sachen konfrontiert, so scheiße. Ich bekomme jetzt irgendwie kurz, oder ich bekomme vielleicht noch keinen Job mehr, sagen dem. Und ich finde jetzt auch nicht mehr so einfach einen in dieser Branche, weil ich kann nicht zum nächsten Rest gehen. Auch das ist zu. Mhm. Und die nächste Rest ist auch zu. Ja, und die stellen dann niemand ein, oder? Und das hat natürlich dann Leute einfach dazu gezwungen, irgendwie in so einer Notlage, sich dann auch mit dem Thema zu beschäftigen. Finanz, okay, shit, was mache ich jetzt mit dem Geld, was ich jetzt noch habe? Mhm. Und ich muss jetzt mit dem irgendwie auskommen oder irgendwie eine Lösung suchen, oder? Und ich denke, das hat auf jeden Fall also so als Faktor natürlich mit sich gezogen. Aber natürlich auch so Sachen wie GME, also GameStop, oder? Also das mit dem Wall Street Bets und so weiter. Das hat natürlich auch wieder das Ganze mal mehr beführt. Aber
es sind natürlich. Musst du auf das noch schnell eingehen, für die, die das jetzt nicht mitbekommen?
Also im Prinzip das mit GameStop. Ich sage es jetzt mal so: also Reddit ist vielleicht ein Begriff für die meisten, also sowas wie das Forum oder so. Und da gibt es halt so ein Subreddit, halt, Wall Street Bets heisst das. Und da sind halt ganz viele so Privatanleger, Investoren drin, aber auch ich mal eher spekulativere Investoren. Und was sie im Prinzip gemacht haben, übertrieben gesagt, ist, sie haben sich GameStop rausgesucht, eigentlich auf gut Deutsch, und gesagt, hey, da kaufen wir jetzt. Wieso kaufen sie da jetzt? Weil GameStop ist eine Aktie, die geshortet wird. Das heisst, grosse Hedgefonds und was weiß ich noch alles für grosse Investoren, die darauf setzen, dass die Aktie sinkt. Oder? Und das heisst, sie können sie leer verkaufen. Oder? Aber wenn jetzt du zum Beispiel die Aktie kaufst, jetzt als Privat, und das ganz viele machen und die dann behalten und sie dann nicht verkaufen und die Shorts auslaufen, dann hast du das Problem. Weil sie müssen die Aktie dann kaufen, um das können abdecken, ihre Short-Positionen. Und das ist dann, darum ist ein Unternehmen, das absolut, ich bin ganz ehrlich, absolut garbage ist, das schon seit Jahren auf Abstieg ist, wo einfach Online-Shopping verkackt hat und einfach wirklich, also wenn man sich also wirklich die ganzen fundamentalen Daten anschaut, ist das Unternehmen einfach, das willst du nicht im Portfolio haben. Keine Anlageempfehlung natürlich, aber das willst du nicht im Portfolio haben. Und trotzdem geht der Aktienkurs steil rauf. Wieso? Weil die Hedgefonds, die müssen im Prinzip dann die Positionen sozusagen, also die Verluste realisieren. Und das macht es halt je früher umso besser, weil wenn sie noch weiter steigen, sind die Verluste immer potenziell unendlich hoch. Und das ist das Gefährliche, wenn du Aktie sozusagen leer, also short gehst, also darauf setzt, dass sie runtergeht, weil wenn sie es unendlich raufgeht, musst du die Differenz zwischen deiner Short-Position und wenn dann GameStop auf 1'000, auf 3'000, 5'000 aufgeht, die Differenz ist dein Verlust. Mhm. Das kann theoretisch unendlich sein. Und das ist halt passiert, oder? Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob das korrekt ist, wie das gemacht worden ist, ob auf beiden Seiten sind Fehler gemacht worden, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn sich ein grosser Teil von Privatanlegern zusammenschließt, hey, wir kaufen jetzt die Aktie, ich weiss jetzt auch nicht, ob das so ganz legal ist, weil das geht ja auch irgendwie unter Marktmanipulation, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin da kein Rechtsexperte oder so, aber auch natürlich auf der anderen Seite von den Hedgefonds ist die Frage, die Aktie ist, glaube ich, zu mehr als 100%, also es ist mehr als Aktie auf dem Markt, dann ist sie geschortet worden, glaube ich, wenn ich richtig informiert war. Also, das sind viele Sachen wahrscheinlich nicht irgendwie so gelaufen, wie es sollte laufen, oder? Aber ja, das sind einige mit blauem Auge davon gekommen. Einige sind stärker verdroschen worden, also auf der, der Hedgefonds-Seite, ja. Aber auch bei der Privatanlegerseite. Es ist nicht so, dass alle Privatanleger jetzt Gewinn gemacht haben. Es gibt auch Privatanleger, die sind bei 500 eingestiegen und sich noch denkt, ja, Diamond Hands to the Moon. Und jetzt ist die Aktie halt wieder auf 150 runtergetuckert, oder? Und wenn dann halt dein Vermögen reingesetzt hast bei 500, hast du auch verkackt als Privatanleger. Oder? Also, ich habe da die Finger davon gehalten, ist mir dann das heisses Eisen und das ist ja dann, das ist dann wirklich, also wirklich, das ist dann Casino schlechthin, muss man an dieser Stelle sagen. Und eben das hat natürlich auch viele junge Leute dazu, dann, wie das ja so medial gross geschlagen worden ist, natürlich zum Thema auch Börse gebracht. Oder? Weil viele Leute denken, Börse ist Spekulation. Und wenn sie dann mal aber einen Broker haben, weil sie haben, wenn in GameStop einsteigen, vielleicht überlegt sich, ja, ich kann jetzt da vielleicht Geld verbrennen, ich kann da Geld gut nicht so, ich kann aber auch langfristig Vermögen aufbauen, aber konservativer und jetzt nicht nur so spekulieren, sondern auch wirklich investieren, oder? Und das kann natürlich auch ein Faktor sein, weshalb so viele jetzt neue Anleger auch dazukommen. Es ist ja nicht nur jetzt ein Phänomen in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, also einfach global, sagen wir es mal so. Ein globales Phänomen in den entwickelten Ländern, also auch USA und Co., wo jetzt mehr Leute eben ein Depot aufgemacht haben und so weiter, um mit Aktien können zu handeln.
Das ist mega spannend. Die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr spannend. Was auch sehr spannend ist, über das reden wir fast jedem Podcast zusammen, ist das Thema Pokémon. Das geht auch in die Richtung Investment. Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Vielleicht kannst du da mal noch so ein bisschen eine Wasserstandsmeldung durchgeben, wie es momentan so ein bisschen aussieht.
Also der Hype ist immer noch da und er ist omnipräsent, wenn man das so sagen kann. Gefühlt ist jeden Monat oder Alzheimer gibt es irgendwelche neuen Rekorde von neuen Sales von irgendwelchen Karten. Wir sind halt immer noch im 25-Jahre-Jubiläum bis Ende Jahr noch vom Pokémon-Franchise. Und um das eben auch noch in Relation zu sehen, man muss so sehen, das ist das grösste Media-Franchise auf der Welt und das hat es in 25 Jahren geschafft. Mickey Mouse ist 100 Jahre alt, ist nicht auf Platz 1. Hello Kitty ist auch viel älter. Star Wars, alle haben es nicht geschafft auf Platz 1. Aber Pokémon, irgendein Franchise aus Japan, hat es geschafft nach 25 Jahren auf Platz Nummer 1. Wahrscheinlich, nein, eigentlich schon. Es ist wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren, seit sicher 2018, 17 Jahre schon auf Platz. Also es ist schon seit etwa 3, 4, 5 Jahren auf Platz 1. Ich auch schon länger, aber das ist crazy, oder? Und jetzt ist es halt noch mehr Mainstream geworden. Und wir sind aktuell an so einem Punkt, wo neue Produkte, die rauskommen, nicht genug können werden produzieren. Also das heisst, es ist eigentlich nicht ein Luxusprodukt im Sinne von, wie Louis Vuitton, wir produzieren nur 1'000 Bags. That's it. Und dann kostet ein Bag 10'000 Stutz zum Beispiel, so exklusiv. Eigentlich ist das Produkt, die neue Sache, die rauskommen, sollte jeder eigentlich können genug kaufen. Aber wir sind heutzutage an einem Point, wo neue Produkte, nicht, weil es einfach aktuell physisch nicht genug Druckerpressen gibt, die 24 Stunden laufen und abpacken und alles machen, um die Nachfrage zu stellen an neue Produkte. Oder? Was passiert jetzt konkret? Es werden jetzt über die nächsten 12 bis 15 neue Fabriken extra gebaut schon, damit man mehr produzieren kann und die Nachfrage zu stellen. Also das ist absolut crazy. Das ist Präzedenzfall im ganzen Trading Card Bereich. Jetzt, ob das jetzt Magic ist, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, völlig egal, das ist Präzedenz. Oder? Und natürlich tut sich das dann auswirken auf ältere Produkte, weil die dann auch im Preis steigen. Also das ist wirklich crazy, was da abgeht. Und das ist jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, freier Markt. Und Markt, also frei, also man muss sich überlegen, das Produkt kommt raus, originale UVP wäre zum Beispiel 49,90 Franken. Und in der Regel findest du es nicht mehr für diesen Preis. Wenn doch, hast du relativ lang gehabt, bist du früh gewesen, oder hast du vorbestellt, noch irgendwo, wo es geht. Und viele deiner Vorbestellungen sogar schon gar nicht mehr anbieten, weil es zu crazy ist, der Andrang. Oder? Das heisst, du hast dann das 49,90 wo du vor einem Jahr, zwei, hast gar kein Problem, das zu finden und hast es mehrmals kaufen. Du musst es jetzt für 69,90, für 79,90 kaufen. Zum Teil sogar noch mehr, wenn es wirklich ein krasses Produkt ist. Oder vielleicht auch für einen Hunderter schon. Das ist für das Doppelte vom UVP. Und das ist einfach der freie Markt, at its best. Oder ist ja nicht reguliert oder so. Es ist ein non-essential Product. Es sagt ja niemand, du musst jetzt Trading Cards haben, zum Atmen, zum Leben, whatever. Es ist einfach ein Stück Papier, wo du gegen ein anderes Stück Papier eintauschst. Oder? Und das ist, also das hat es in diesem Kontext, in diesem Ausmaß also eigentlich noch nie gegeben. Oder? Und man sagt jetzt eigentlich im Prinzip, sobald jetzt der Hype dann abflacht, vielleicht gegen Ende Jahr, nächstes Jahr, wenn das, der Geburtstag fertig ist, der 25., flacht das alles schon ein bisschen auch ab, aber es wird wahrscheinlich nie mehr auf das vorherige Niveau kommen. Das ist immer so nach dem Hype. Das gleiche beim Pokémon Go Hype vor 5 Jahren, beim 20. Jubiläum. Auch dort ist es gehypt, aber nicht so krass wie jetzt, und dann abgeflacht, aber es ist nie wieder auf Vor-Hype-Niveau gefallen, weil immer noch genug Leute einfach bleiben. Oder? Also wenn 10 dazukommen und 7 weggehen, sind immer noch 3 mehr im Hobby. Oder? Das heisst, du bist dann immer noch auf einem höheren Peak. Und es ist einfach, also ist crazy. Und es tut sich auch auf alle anderen Trading Card Games überschwappen. Yu-Gi-Oh! Passiert langsam nach und nach, das einfach langsamer. In Trading Card Games, die tot sind, das ist absolut crazy, was auch dort abgeht. Also es tut sich über breitflächig über alle Trading Card Games und auch Collectibles als Gesamtes überschwappen. Das ist crazy.
Ja, das ist wirklich verrückt. Das Lustige ist, ich habe Leute in meinem Umfeld, die auch wegen dem Podcast sich natürlich so ein bisschen kennengelernt haben und dir auch folgen. Und du hast, glaube ich, vor, ich weiß auch nicht, ein paar Wochen oder einem Monat, zwei, hast mal, oder bist du mal in einem Livestream gewesen, wo er irgendwelche
Packs aufmacht, Packs Strength Frontiers, ja, genau. Packs kauft.
Und
ja,
es sind ein paar Leute von mir drin gewesen, und das mega abgefeiert und so.
Nice.
Und das sind so Leute, die ich nie im Leben gedacht habe, dass sich die jetzt so etwas reinziehen. Ja. Und irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ob es wegen dir auch ist, also sicher auch wegen dir, aber einfach, weil die Materie halt auch in den Medien sehr oft behandelt wird und so, haben die so ein bisschen das Interesse daran gewonnen, und es ist mega lustig und für mich auch mega interessant, das so ein bisschen zu sehen.
Also es ist sowieso, es ist halt etwas, was für viele ist es auch Kindheit gewesen, es ist so ein bisschen Nostalgie, und das wird es aber halt auch immer so sein, also Nostalgie ist ja Emotion, und du kaufst in dem Moment schon ein physisches Objekt, zum Beispiel, auch wenn es für viel Geld ist, aber sehr oft kaufst du mit dem physischen Objekt Emotionen mit dazu. Oder? Und theoretisch, man kann auch argumentieren, klar könnte die Emotionen auch verspüren ohne das physische Objekt, aber es ist halt immer noch schwerer, als wenn du es in der Hand hättest. Oder? Wir sehen, das hast du noch als Kind damals gehabt, oder es erinnert sich, es ist ähnlich wie damals und so. Und also, es ist wirklich und das ist bei jedem Hobby ja ein bisschen, also, sobald so die Emotion Nostalgie einfach dazu kommt, ist es natürlich auch ein Verkaufsargument. Oder? Dann gibt es dann auch so Neufassungen von irgendwelchen Games, Remakes, Remastered, 10 Jahre später. Oder? Und die Leute fühlen das, feiern das richtig, so eine neue Version von einem Spiel, das sie als Kind oder vor 10 Jahren gespielt haben. Oder? Und das Gleiche ist halt bei Pokémon. Ich meine, es kennt halt so ein bisschen jeden. Oder? Und darum kann ich das schon auch sehr verstehen. Weil mittlerweile ist es natürlich schon lange nicht mehr so, dass Pokémon-Karte, auch schon vor dem Hype nicht, dass das nur für Kinder ist. Oder? Also, wenn du das überlegst, die, wo wirklich irgendwelche, also weißt du, Kinder, was haben die für finanzielle Karten? Die kaufen sich 2-3 Booster-Packs. Das Kind läuft nicht bei jedem Release in Laden und kauft sich 3 Displays für je 150 bis 200 Stutz. Das ist nicht möglich, in der Regel. Oder? Das heisst, es ist schon, auch schon sehr lang, und das siehst du auch am Preis, schlussendlich, auch wenn es UVP wäre für ein Produkt, auch sehr oft, das sind auch schon damals sehr viele erwachsene Leute dabei gewesen, ich mich mit eingeschlossen, aber auch jetzt sind wahrscheinlich noch viel mehr Erwachsene als vorher dabei gewesen, weil der Hype ja jetzt aktuell auch sehr von den Erwachsenen getrieben ist, wo halt Nostalgie verspürt, wenn sie jetzt die Trading Cards kauft. Oder?
Wolltest du schnell auf das eingehen, was er dort gemacht hat im Stream, für die, die es jetzt nicht gesehen
haben? Also das war so eine spezielle Box gewesen, Dragon Frontiers. Die Box ist vielleicht 15 Jahre alt oder so. Also das muss doch als Kontext verstehen. Die Box, wenn ich die jetzt so kaufen würde, müsste ich 40'000 Stutz hinblechen, Minimum, als Box. Dort sind dann 36 Booster drin. Und weil es eine Auktion war, ich hatte die Möglichkeit, 19 Booster Packs für 12'000 Franken ergattern. Also eigentlich schon easy teuer. Ja. Und ich habe gewusst, also das ist wirklich, also wenn du das machst, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr rausholst, ist so unwahrscheinlich, dass, also weißt, wenn du das machst, dann weißt du, du tust Geld verbrennen. Die Frage ist, wie viel du verbrennen, oder? Und ich habe auch gesagt, ich mache das gerne, weil ich wollte einfach die Chance, aber ich habe ich werde nie mehr wahrscheinlich das Set für diesen Preis so können bekommen. Das war jetzt die einmalige Situation, wo ich für weniger als die Hälfte vom Preis das Zeug catchen und halt aufmachen lassen und streamen lassen von einer anderen Person. Oder? Und schlussendlich, 12'000 Stutz hat es gekostet. Oder? Ich habe coole Karten bekommen, Sachen, die ich graden wollte, für meine eigene Sammlung und so weiter, auch für den Ordner und so weiter. Aber schlussendlich habe ich dann 4'000 Stutz wert, aber ich habe 12'000 ausgegeben, das heisst 8'000 Stutz auch verbrannt. Aber verbrannt im Kontext, wo ich als Erlebnis hatte, ich werde das wahrscheinlich nie mehr können in diesem Kontext haben, weil das wird immer nur noch teurer wahrscheinlich. Und wenn es nicht noch teurer wird, ich bin der Erste, der wahrscheinlich das Set sich gerade unter den Nagel reißt, oder? Also, es wird wahrscheinlich viele Leute auch geben, die so denken, und darum gibt es dann eben den höheren Preis, leider Gottes, oder? Und muss halt auch so ein bisschen als Kontext sagen, das war auch ein Set, das aus einer Ära kam, wo Pokémon, wo man gesagt hat, oh, die sind jetzt kurz vor dem Untergang, so, oh Scheiße, das heisst Low Print Run, weniger ist gedruckt worden, weniger produziert worden, Pokémon ist nicht so im Hype gewesen, und man hat gedacht, ja, Pokémon ist jetzt fertig, oder? So bei der dritten, vierten Gen ist das gewesen. Und ja, jetzt, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre später, wissen wir, wo Pokémon steht, oder ist nicht kurz vor dem Ende, ist schon oftmals tot gesagt. Also man sagt doch irgendwie, die Totgesagten leben am längsten, oder? Und so ist es jetzt im Fall Pokémon halt auch gewesen. Und das war für mich jetzt so wahrscheinlich ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis für diesen Preis. Jetzt so. Ich hätte das wahrscheinlich, weil die Chance wäre natürlich da gewesen, dass du so ein sogenanntes Dark, also ein Goldstar Glurak hätte ziehen können. Und das Goldstar Glurak hätte die 12'000 Schutz rausgeholt und alles andere wäre gratis gewesen, im Prinzip. Aber das Goldstar Glurak ist so selten. Also darum ist das Display dann auch so teuer. Aber du weißt halt nicht, ob es drinnen ist oder nicht, oder? Also es hat dann schon so eben den, ich sage jetzt mal, den Gambling-Faktor halt drin. Aber es ist Cash-Verbrennung. Also wenn du alte Booster aufmachst, oder Boxen, viele, die meisten, es ist einfach Geldverbrennung. Und das machst du nur, wenn du es dir leisten kannst und dir bewusst ist, dass du da wirklich effektiv durch Geld verbrennen. In den meisten Fällen. Wie wenn du das rubbellos kaufst. Dort verbrennst du auch Geld, dort gönnst du nicht. Dort gönnt die Firma, die rubbellos verkauft. Oder? Und wenn man sich dem im Klaren ist, finde ich das okay, dass man das macht. Und es ist halt eben, es ist eigentlich sozusagen für mich so, ich sage es jetzt mal so, es ist so, das habe ich mir gegönnt, als ich Millionen erreicht habe. Das ist so genau dort in diesem Raum im Februar. Das ist so ein bisschen, habe ich mal gesagt, ich habe jetzt die Million erreicht, da wollte ich dabei sein, das ist das Once in a Lifetime. Und das ist dann so gewesen, dass ich habe es ja dann auch gestreamt, irgendwie 3 Stunden lang mit dem Kollegen. Und ja, genau.
Ja, mega cool, mega cool. Was du mir vorher noch vor dem Nacht, hast du mir noch kurz gesagt, gerade wegen dem Graden, dass dort ja auch ist, dass momentan so viele Leute wirklich Interesse haben an diesen Karten und die auch raten, oder? Oder graden, wie auch immer. Vielleicht kannst du auf das auch noch kurz sprechen.
Also man kann die graden lassen, also die bekannteste Firma ist PSA. Du hast Sportkarten und andere Trading Cards graden. Und natürlich sind gegradete Karten in dem Kontext, weil das eine externe Firma bewertet, in dem Kontext mehr wert, weil man hat dann Zustand, zum Beispiel 10, Gem Mint, das ist der beste Zustand. Da weiss man, das ist das Gem in 10, dann kann man auch sagen, hey, das ist jetzt, da sind wir jetzt einig, das ist halt das Gem in 10 und dann hast du halt wirklich auch einen Bewertungsfaktor. Weil ich habe die Karte und du kannst die Karte anschauen physisch und wir sagen, ja, die ist gut erhalten und du sagst, ja, die ist weniger gut erhalten, wo treffen wir uns jetzt? Und das ist halt, dafür sind die Grading Companies da, oder, wo halt auch wirklich etabliert sind, schon seit Jahrzehnten gibt und so weiter, oder? Und man muss an dieser Stelle sagen, also der Andrang ist riesig, also aktuell bekommen sie mehr als 500.000 Karten pro Woche. Das ist vor über einem Jahr, haben sie das im Monat bekommen, sogar teilweise in 2 Monaten, aber jetzt kommt sie in der Woche rein, das heisst, sie kommen gar nicht nach. Sie haben zwar doppelt so viele Leute eingestellt, aber bringt halt auch nichts, wenn so viel mehr reinkommt. Und darum haben sie jetzt gesagt, sie werden in diesem Kontext keine Submissions mehr haben, ich glaube bis Juni oder Juli, also bis um mit Sommer. Und erst dann wieder öffnen, damit sie den Backlog abarbeiten können. Oder wie sie so viele Karten bekommen. Oder? Und das zeigt dann auch wiederum, wie viele Leute Interesse daran haben, die Karten graden zu lassen. Ob sie die für die Sammlung haben oder weiterverkaufen, das ist natürlich eine andere Frage. Oder? Aber ich finde es halt sehr spannend. Also die Grading-Firma, ich weiß gar nicht, wie sie... Also es ist... also die PSA ist eine Tochtergesellschaft von Collectible... ich weiß den Namen nicht mehr. Aber ist börsennotiert gewesen, aber ist während dem ganzen Hype aufgekauft worden, komplett. Die ist jetzt nicht mehr an der Börse, dann, die ist privat. Ich verstehe, wieso. Weil ist jetzt wirklich eine ganz krasse Gold. Also schau, sie haben im Prinzip die Preise verdoppelt. Also sie haben einfach die Preise verdoppelt, trotzdem mehr Karten geschickt worden. Also weißt du, wenn du Preise verdoppelst und denkst, ja, dann muss es doch, also wenn ich verdoppel, dann zeigen sich die Leute, scheiß drauf, Alter, jetzt nicht mehr, jetzt soll ich weniger einschicken. Nein, es ist trotzdem mehr eingeschickt worden, super. Hm. Und dann weisst du halt so, okay, easy, das ist schon krass. Du kannst einfach den Preis verdoppeln für den gleichen Service, aber die Leute schicken dann immer noch mehr. Oder? Und das zeigt halt, was ist da für eine Nachfrage, eine reale Nachfrage da. Und Menschen sind bereit, Geld dafür auszugeben. Das ist natürlich Kapitalismus, als Business ist das natürlich eigentlich eine sehr gute ich sage es mal, Ausgangssituation für das Businessmodell.
Ja, absolut. Zum Schluss, ich habe noch zwei Themen, wo ich sehr gerne mit dir noch kurz über anschneiden, wenn du magst.
Sicher, ja.
Das eine wäre so ein bisschen die ganze Bewegung mit den NFTs. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Was haltest du davon?
Also non-fungible Tokens heissen es ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist im Prinzip ein digitales Collectible, okay? Mhm. Also das heisst, jedes ist sozusagen einzigartig auf der Blockchain. Es läuft ja über Ethereum. Es ist so tokenisiert, wie man dem dann sagt. Und ich finde es sehr spannend, ja. Ich sehe aktuell noch so insofern Probleme damit, weil viele Leute, also auch ich kann schon Mühe damit, das zum so richtig verstehen, weil viele Leute werden dann sagen, ich kann einfach einen Screenshot machen. Ich dachte, das scheiß Bild auch. Oder ein GIF. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Was willst du mit deinem NFT? Ich kann das jetzt auch auf meinem Handy. So. Oder? Aber ich tue es gerne so vergleichen mit, wie ich könnte ja auch, dein Glurak, das ist auch das Glurak, oder? In deinem Ordner. Ich könnte das ja auch fotokopieren. Ich kann das jetzt auch. Aber du würdest mir sagen, nein, Alter, du hast das fotokopiertes Glurak, gell? Wir haben da nicht das Gleiche, wir beide, oder? Und das ist eben der gleiche Kontext, wo du kannst sehen, einfach digital ist es ein bisschen schwerer, um das zu differenzieren, weil wir auf den Screen schauen, oder? Und ob es jetzt der NFT ist oder ein Screenshot, es ist das gleiche Bild auf dem Screen, oder? Aber wenn du den Gedanken ein bisschen weiterspinnst, sagen wir mal, wir sind an einem Point so, in 50 Jahren, wo wir haben schon Kinder, Enkelkinder, und wir sind an einem Point, wo wir so Virtual Reality haben und du hast auch dein Virtual Reality Home, whatever. Mhm. Und jetzt hast du deine NFTs, die zum Teil auch Kunstwerke sind, auch an der Wand hängen. Und das ist das Original. Und du weißt, das ist das Original, weil du siehst es ja wie bei einer echten Pokémon-Karte, dass das das Original ist und das ist eine Fotokopie oder ein Fake. Oder? Und so in dieser Form kann ich mir das dann schon vorstellen, dass es vielleicht in die Richtung geht, wenn überhaupt. Oder? Weil alles andere macht weniger Sinn in meinen Augen. Oder? Aber ich glaube, das ist eine grosse Hürde sein, ich meine, es muss ja massenadaptable sein. Mhm. Oder irgendwann dann auch. Das kann ja nicht sein, also es kann schon eine Nische sein, aber weißt du, was ich meine? Und das wird, glaube ich, noch ein grosses Problem sein, um den Leuten erklären, weil ich kann schon Mühe. Und ich blicke es nicht voll durch. Dann musst du nicht denken, dass andere Leute das noch viel. Es werden wahrscheinlich alle das gleiche Problem damit haben, um das so ein bisschen zu verstehen. Und ich würde jetzt mal sagen, Leute, die jetzt 12 sind, wenn die damit aufwachsen in 10 Jahren, für die ist das so wie, wenn ich ein Butterbrötchen schmiere. Oder? Sie müssen gar nicht darüber nachdenken. Es ist wie wenn du auf dem Handy, wenn du heutzutage einem Kind ein iPad in die Hand drückst, das checkt intuitiv, bam, bumm, zack. Wenn du jetzt jemandem in meinem oder in deinem Alter ein iPad in die Hand und er hat das noch nie benutzt, das wird dann schon ein bisschen kritischer. Oder? Und das ist halt so ein bisschen die Problematik. Da merkt man dann so, ey, eigentlich bin ich mit 24 noch easy jung, aber ich habe jetzt schon Mühe mit solchen Sachen, die für andere wahrscheinlich, die jünger sind, das ist so, ja, ist doch logisch. Ich habe auch meine Fortnite-Skins, aber dann ist mein Fortnite-Skin halt nur noch ein NFT. Da kann ich den NFT, da kann ich den sogar untereinander traden. Der ist dann unabhängig von Epic Games, sondern ich kann den auch meinem Kollegen verkaufen für 10 Stutz. Oder? Und dann der andere hat dann vielleicht, der schon ein paar Generationen älter ist, so, okay, oh, Skins, okay. Oder? Und das ist halt so, aber das ist, glaube ich, normal.
Mhm. Jetzt, ich weiss auch, dass wir ein paar Generationen Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die ein bisschen älter sind vielleicht. Nicht alt, aber einfach ein bisschen älter. Mhm. Würdest du für die vielleicht noch sagen, was NFTs so ein bisschen sind? Da kann ich so etwas darunter vorstellen.
Es ist schwierig, eben, weil, wie erklärst du jetzt das? Ist eigentlich nichts anderes, also wenn man Bitcoin nimmt, das ist ja eine Kryptowährung, dann gibt es zum Beispiel Ethereum, das ist ja sozusagen auch eine Kryptowährung, aber du kannst dort halt einfach Tokens drauf laufen lassen, das ist halt wie so ein Netzwerk, wo du kannst Sachen drauf laufen lassen, um das einfach, ich bin da wirklich kein Experte, aber es ist dann wie auf dieser Blockchain drauf bei Ethereum und es ist dann wie verifiziert, das ist das Original, das ist das. Das kannst du nicht faken, das ist nicht auf irgendeinem Server, das ist im ganzen Netz, alles, was verbunden ist, weltweit. Du musst im Prinzip das ganze Internet lahmlegen, damit das, die Verifizierung nicht mehr funktionieren. Oder? Also im Prinzip alle technischen Geräte, die das drauf laufen, einfach kaputt machen, weil es ja dezentralisiert ist. Es ist nicht auf einem PC da irgendwo in der Schweiz, sondern es ist im Prinzip im ganzen Internet, kann man so einfach erklärt sagen. Und darauf hast du halt dann zum Beispiel solche digitale Collectibles zum Beispiel, also NFTs zum Beispiel. Ich könnte jetzt zum Beispiel das Foto von dir digitalisieren, dann habe ich das Foto, das kann ich auch irgendwie verschicken, replizieren, auf WhatsApp schicken, aber ich könnte das aber auch auf der Blockchain haben, das Original, das ist das, was ich geknüpft habe. Ich bin der Fotograf und ich tue das jetzt in die Blockchain. Das kostet natürlich ein bisschen Gebühren, also Ethereum. Und dann ist das auf der Blockchain, dann ist das genau das Original. Und das ist dann das Original. Das ist wie wenn ein Da Vinci ein Bild zeichnet dann, oder malt, dann ist das das Original. Oder? Und wenn jemand anders, dann ist es ein Fake. Das ist genau das Original. Und so ist es halt auch so ein bisschen, dass du halt so einen digitalen Footprint sozusagen hast. Natürlich ist das jetzt sehr einfach erklärt, dann hat sich auch etwas falsch erklärt, aber das ist so der Gist of it, so ganz die Basics. Und es ist halt ganz krass, wie viel Geld da zum Teil dafür gezahlt wird. Also was ist das? Das Beeples, das letzte, ist irgendwie für 69 Millionen, also wirklich für einen absurd hohen Betrag verkauft worden. Und das ist im Prinzip einfach, man kann es anders sagen, ein digitales Kunstwerk, wo aber einzigartig ist in der Blockchain und bewiesen wird dadurch durch halt den Fingerprint oder auch durch den Code, dass das Original ist. Und wenn du einen Screenshot machst, ist das nicht das Original. Mhm. Oder?
Das ist abartig. Ich habe letztens gesehen, es ist irgendwie auch so ein Kunstwerk, ein Grafik mit so einer Katze. Mhm. Und das hat irgendwie wirklich... Also
meinst du Kitties? Kitties oder welche?
Ich weiß nicht genau, es hat irgendwie so ein Katze, wo hinten so wie so ein Regenbogen hat.
Ah, ein Jan-Kat.
Ja, genau.
Für 500 Case,
genau, eine halbe Kiste kostet. Ja, ja. Ich muss sich das so vorstellen.
Ja, eben, das ist so etwas, weißt du, so, wenn du mich jetzt eben fragst, so, ich könnte auch einen Screenshot abgesaved haben, das ist für mich das Gleiche. Aber es ist halt, wenn du es wirklich real anschauen willst, das ist das beste Beispiel, das mit dem Trading Card, wenn eine Fotokopie macht, dann nicht das Original. Und man muss halt einfach ein bisschen weiter denken, mit, wir schauen jetzt noch auf Screens, aber was ist, wenn wir nicht mehr so wie jetzt auf Screens schauen? Oder? Also was ist, wenn jetzt wenn Apple eine VR-Brille rausbringt in 10 Jahren und die ist so easy zum Nutzen und jeder Double hat die und jeder Volldouble sieht dann, ob du das Original hast oder einfach ein Fake. Verstehst du, was ich meine? Und das ist dann so ein bisschen, dort wird es dann wirklich relevant. Wenn der Step nicht kommt, dann frage ich mich auch so, okay, was ist jetzt da die Relevanz von so einem Teil? Aber hey, wie schon gesagt, das muss ja nicht heissen, weil es gibt Leute, die geben für Skins Geld aus. Oder? Also du kannst in Fortnite, das ist ja das Spiel da, kannst für hunderte von Euro Skins kannst kaufen. Und die sind nicht mehr untereinander handelbar. Das heisst, das Geld gibst der Firma und sie geben dir die Skins und die Skins kannst du nicht mehr weiterverkaufen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Skins, die Firma sagt, hey, du kannst die Skin kaufen und das Skin gibt es genau 10-mal oder 100-mal und jeder von den einzelnen Skins hat einen einzigartigen NFT auf der Blockchain und du kannst dann den Skin halt einfach behalten auf deinem Account und mit dem spielen. Oder du kannst ihn auch weiterverkaufen von irgendeinem anderen Dude und er kann damit dann spielen. Oder aber er kann dann nicht replizieren, kopieren, aber dann die Firma, und das ist dann der Witz, der sagt, die Firma hat keine Kontrolle mehr über den Skin. Mhm. Weil die Firma hat keine Kontrolle über die Blockchain. Weil die Blockchain ist dezentralisiert. Mhm. Oder? Und das sind dann solche Gedanken, die du dann kannst weiterspinnen kannst. Oder dann kannst du sagen, hey, kannst du dann nicht auf einmal auch Skins in anderen Games benutzen? Also, das sind dann so ganz crazy Sachen, die eigentlich aber dann irgendwann auch Sinn ergeben würden, weil Menschen sind bereit dafür, Geld auszugeben. Mhm. Oder für digitale Güter, die nichts im realen Leben bewirken. Das ist jetzt schon so weit. Das ist jetzt schon real.
Ja.
Oder? Also, das muss man einfach schon mal auch noch dazu sagen.
Das ist crazy. Das letzte Thema haben wir zwar auch schon zusammen darüber geredet: Clubhouse.
Clubhouse.
Hat aus deiner Sicht, glaube ich, auch noch ein bisschen Potenzial. Ja. Wie siehst du das Medium?
Wir haben es vorher ja angesprochen, im Prinzip ist Live-Podcasting. Oder? Wir hätten jetzt den Podcast auch noch im Clubhouse machen im Prinzip. Problematik dort, die ich noch so ein bisschen gesehen habe, ist, es ist ja Content in dem also in dieser Form, aber live. Aber so wie jetzt bei Twitch oder bei YouTube, da ist der Livestream ja noch da oder zumindest für einen bestimmten Zeitraum noch da und du kannst ihn abladen und nachher noch abarbeiten und whatever damit machen. Bei Clubhouse ist es fake, es ist halt wirklich nur live. Und das ist, da sehe ich noch ein bisschen Problematik. Das ist vielleicht ein Vorteil, wie so Instagram-Stories, dass sie nach 24 Stunden weg sind. Aber als Creator sind sie immer noch. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Sie sind nur weg für den, der schaut. Aber der Creator hat die Stories immer noch, die weg sind nach 24 Stunden. Oder? Und darum denke ich, wenn das zum Beispiel auch noch gelöst wird, dann denke ich, Clubhouse hat wirklich sehr viel Potenzial, weil es könnte halt eben Live-Podcasting im Prinzip werden und Leute können dann, also Podcast-Zuhörer können dann sich live melden. Mhm. Und wenn du dann noch so eine Record-Function hast, und das ist ja super simpel eigentlich, und das dann daraus noch eine Podcast-Episode machen, wo dann auf Spotify und iTunes kommt, hast du erstens mal zwei Flüge mit einer Kasse, du hast einen Podcast, der interaktiv ist, und du hast dann nachher noch den richtigen Podcast. Wo dann aber, also verstehst du, was ich meine? Also ich denke, da hat es sicher noch viel Potenzial, wenn es in gute Richtung, es gibt sicher noch viele andere Ideen, die man umsetzen kann. Und darum denke ich, Clubhouse hat schon viel Potenzial. Vor allem ist ja jetzt aktuell nur auf iPhone. Und irgendwann, wenn es auf Android auch kommt, kommen dann noch viel mehr Leute drauf, oder? Weil aktuell musst du ein iPhone haben, oder? Das ist nur Apple-only aktuell. Das wird sich sicher auch mal noch ändern. Und ich denke schon, dass es viel Potenzial hat, aber ich finde jetzt eben einfach schade, dass der Content in dem Sinn weg ist. Das ist für viele Creator wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, ja, ich kann jetzt nicht dann einen Podcast machen, weil ich jetzt einen krassen Gast habe und jetzt habe ich, klar könnte man es technisch irgendwie machen, aber schaust du, was ich meine? Mhm. Und, aber wenn das, wenn die Hürden, es muss ja nicht mal so available sein, einfach in der App, sondern nur für den Creator selber, dass es eine Recording-Function gibt, für den, der halt der Host ist von dem Raum oder whatever, das wäre wahrscheinlich ein Game-Changer, also habe ich das Gefühl. Weil dann hätte man jetzt den Podcast auf dem Clubhouse gemacht, mhm. Hättet noch irgendwie am Schluss oder dazwischen die Q&A-Runden noch gemacht mit ein paar spannenden Fragen. Man kann ja die Hand heben und dann können Zuhörer können dann auch schnell reinreden oder whatever. Und ich glaube, das wäre, also ich würde mich nicht wundern, wenn es schon Leute gibt, die das machen. Weil du kannst sicher irgendwie noch aufnehmen, parallel. Das geht sicher irgendwie. Also das wäre wirklich, also das wäre, glaube ich, ein Gamechanger für viele Podcaster.
Ich hoffe, jetzt jemand von Clubhouse hat das dazu gelassen. Hey Thomas, wir sind schon wieder über eine Stunde. Hey, herzlichen Dank. Es war eigentlich mir mega interessant, spannend, auch inspirierend für mich, eigentlich mehr. Und ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Auch der Alexandra, wenn du das hörst. Vielen herzlichen Dank für das mega feine Nacht. Es war mega schön gewesen. Und hey, ja, wie immer gehört im Gast die letzten Worte.
Danke dir, Stefan. Hat mega Spass gemacht. Es ist mir wie immer eine Freude. Und das fünfte Mal ist nicht das letzte Mal. Es gibt immer wieder mal eine Session. Und ja, hat mich mega gefreut, hat mega Spass gemacht. Und vergesst nicht, diesen Podcast eine Bewertung zu hinterlassen auf iTunes oder auf Spotify.
Warte, muss ich jetzt aber trotzdem schon etwas sagen. Du hast auch noch einen Podcast. Du den unbedingt auch noch kurz erwähnen.
Okay.
Ich habe gesagt, das letzte Wort, aber es ist...
Okay, es ist immer noch das letzte Wort. Finanzrudel Audio Experience habe ich am Start. Und da gibt es auch regelmässig Episoden, 3-mal in der Woche und halt zum Thema Aktien, Investments und Co. Aber ja, herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf das 6. Mal.